Hallo und herzlich willkommen zu Money Matters. Ganz schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Annalena Kümpel. Ich bin Moderatorin und eher normalpolitisch interessiert. Und ich sitze hier mit meinem Podcast-Partner Rasmus Andresen, der schon seit einigen Jahren für die Grünen im Europaparlament sitzt. Hallo Rasmus.
Hallo und heute vor allem im regnerischen Kopenhagen. Aber darum soll es nicht gehen. Ja, ich freue mich auch besonders auf unsere heutige Folge.
Stop bragging, bei dir regnet's. Ich bin richtig eifersüchtig.
Ja, wenn man eigentlich noch, darum soll es jetzt heute nicht gehen, aber wenn man eigentlich noch private Pläne hat, die mit dem Festival zusammenhängen, dann ist der Regen nicht so schön. Aber ich verstehe nach der Hitzewelle der letzten Woche sehr gut, was du meinst, und habe auch genossen, dass in den letzten Tagen zumindest in Brüssel das Wetter etwas kühler war als in der Woche davor oder am letzten Wochenende.
Ja. Ich war jetzt eine Woche auf Geschäftsreise und habe gerade eine Hunderunde gemacht. Und normalerweise laufen wir in so einem Bach vorbei, wo Leni auch, wenn es warm ist, mal was trinken kann. Nix da mit Bach. Bach ausgetrocknet. Also wir brauchen hier ganz dringend wieder ein bisschen Wasser. Aber zum Thema. Wir sprechen heute über Fußball, was ja gar nicht so richtig mein Thema ist, sondern eher deins. Und deswegen haben wir noch Verstärkung eingeladen, einen Gast. Er ist Autor und hat unter anderem die Bücher Friede den Kurven, Krieg den Verbänden und Matchplan-Meuterei, Fußballfans zwischen Kommerz und Widerstand geschrieben. Er ist großer Fan von Union Berlin und eigentlich Politikwissenschaftler. Herzlich willkommen, Raphael Molter. Schön, dass du da bist.
Hey, grüß euch. Danke für die Einladung.
Habe ich das alles korrekt wiedergegeben?
Absolut. Ich glaube, wenn du dich auch schon aber vorgestellt hast mit politisch interessiert, ich bin ja auch leider studierter Politikwissenschaftler, da kann man die Interesse und auch dann die Kritik an diesem Gegenstand nicht komplett außen vor lassen und würde dann sagen, wir haben hier, glaube ich, ein ganz lustiges Trio heute.
Ja, also ich habe auch mal Politikwissenschaften studiert. Ich habe nur irgendwann mal, also und ich bin Sprecherin von einem grünen Ortsverband, aber ich habe irgendwann mal entschieden, wenn ich die ganze Zeit immer nur Nachrichten lese, werde ich ein bisschen irre. Deswegen habe ich so ein bisschen mehr Abstand zu aktuellen politischen Geschehen, als Rasmus das hat. Und das tut meistens der Balance ganz gut im Podcast, wenn einer sich sehr gut auskennt und einer so, okay, genau.
Manchmal hätte ich deinen Abstand auch ganz gerne.
Ja, sehr schön.
Aber darüber stimmt, ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Darum, also,
ja. Aber du holst dir ab und zu Abstand, indem du zu Fußballspielen gehst. Rasmus, was bedeutet denn Fußball für dich persönlich?
Ja, ziemlich viel. Also ich bin ein sehr sportbegeisterter Mensch. Das gilt für den Fußball, aber auch für den Handball im Übrigen. Für mich ist das so ein Ort, auch um ein bisschen Abstand und Auszeit bekommen, auch zu meinem Arbeitsalltag, Zeit mit Freunden zu bringen, mitzufiebern, hinter dem Verein, hinter dem ich stehe, der beim FC St. Pauli jetzt ja aber auch alles andere als unpolitisch ist. Von daher würde ich tatsächlich sagen, es ist sehr viel Abstand vom Alltag, aber es ist überhaupt gar kein Abstand von der Politik oder von politischen Fragestellungen. Darüber reden wir dann ja heute. Freue mich da auch sehr drüber, dass Raphael da mit dabei ist. Aber natürlich, klar, an den Wochenenden, an den Spieltagen ist es einfach auch schön, dann Zeit mit Freunden zu verbringen, guten oder leider auch manchmal schlechten Fußball zu sehen und einfach Zeit zu verbringen und das halt eben auch als ein soziales und kulturelles Event wahrzunehmen, das gehört natürlich auch mit dazu und beschreibt dann auch die Leidenschaft ganz gut. Und dann gibt es halt eben andere Aspekte, die dann halt eben inhaltlicher geprägt sind und darüber werden wir dann ja gleich noch reden. Aber auf jeden Fall ist es so, dass ich sehr, sehr viel Zeit im Fußballstadion oder auch in der Handballhalle verbringe.
Ja, darüber reden wir gleich noch. Ich habe irgendwann ein Gespräch geführt mit Leuten aus deinem Team und die haben gesagt, boah, die besten Tage sind die, wenn Rasmus erfahren hat, dass er Tickets gekriegt hat fürs St. Pauli-Spiel, dann ist er nämlich den ganzen Tag gut drauf.
Ich habe gedacht, du sagst, die besten Tage sind die, nachdem St. Pauli gewonnen hat. Das ist ja nicht so oft passiert, das wäre ganz schön traurig, weil dann gibt es nicht so viele gute Tage im Jahr. Aber das stimmt, das motiviert mich auf jeden Fall schon.
Ja. Raphael, was bedeutet Fußball dir?
Ich glaube, da können wir eigentlich gleich aufsetzen. Also ob es jetzt der Bolzplatz ist, der quasi angefangen ab der ersten Klasse mit Einschulung eigentlich nach Beendigung des Schultages, des Hortes irgendwie immer direkt Anlaufspunkt war. Ich war auch sehr früh, man könnte glaube ich auch recht sagen, recht stereotyp natürlich für einen Jungen, im Fußballverein, bin da auch wirklich von, ich weiß gar nicht, wie würde man das heute sagen, G-Jugend, Minis bis zur A-Jugend beim lokalen Fußballverein, beim Friedrichshagen SV, alles durch. Und ansonsten natürlich, und das ist eigentlich das wahrscheinlich auch, weshalb ich nicht nur hier bin, sondern wieso ich überhaupt zu diesen Büchern gekommen bin, weil auch da wieder recht Stereotyp, mein Vater mich auch schon sehr, sehr früh mit zur Union geschleppt hat, was von meinem Zuhause wirklich auch nur wenige Kilometer entfernt ist, ob zu Fuß mit Straßenbahn oder mit Fahrrad sehr schnell zu erreichen war und quasi da sehr viele Gesichter sind, die für mich bis heute den, also Köpenick, Friedrichshagen zu Hause irgendwie definieren und ausmachen und mit all dem, was man da irgendwie auch erlebt hat und was einen ja auch bis heute da hält, kann man schon auch ehrlich sagen, das kann man dann aber auch traurig finden für all die Leute, die nicht so Bock auf Fußball haben, aber klar ist halt eben auch, Fußball ist ja schon ein sehr wichtiger, weiß nicht, Kultur, Alltagsort und Raum für mich gewesen und entsprechend, wenn wir ehrlich sind, auch Lebensschule. Ja, da kann man sich dann so positionieren, wie man möchte, aber ich glaube, der Begriff bringt es dann schon ganz gut auf den Punkt.
Mhm. Und Rasmus hat schon anklingen lassen, Fußball ist vielleicht nicht ganz unpolitisch und wir haben gerade Fußball-WM. Übrigens gucken wir noch Fußball-WM, auch wenn Deutschland jetzt rausgeflogen ist. Schaut ihr noch Spiele?
Selbstverständlich.
Selbstverständlich. Rasmus, du auch?
Ja, absolut. Mich macht die Anstoßzeit ein bisschen fertig, weil das Ganze ja sehr viel mit Zeitverschiebungen zu tun hat. Aber was ich sehen kann, wenn ich nicht zu müde bin, da schaue ich auch.
Ich freue mich richtig auf die Berechnungen,
wie viel die Produktivität
in Deutschland eingesunken ist, weil alle müde waren von den Fußballspielen. Was wolltest du wissen?
Wie stehst du denn um deine Produktivität? Schaust du Spiele, wo du ja bekennender nicht Fußballfan bist?
Ja. Nicht so richtig, tatsächlich. Also im Moment gerade habe ich einfach super viel zu tun. Das heißt, da passt es eigentlich eh nicht so gut rein. Ich bin auch nicht so wahnsinnig resilient gegen Schlafmangel, wie manche anderen Leute das sind. Deswegen könnte ich auch wahrscheinlich nicht Politikerin werden. Aber für so eine WM auch auf gar keinen Fall Fußballfan. Das kriege ich nicht hin. Ich glaube, ich würde mich im Zweifel mal mit Freunden hinsetzen und ein Fußballspiel schauen, wenn es läuft. Also ich habe da jetzt nichts gegen. Aber ich glaube, weiß ich nicht, die dollste Berührung war, dass das Airbnb an meinem letzten Veranstaltungsort so nah an der Public Viewing Location war, dass ich dann schon den Ausgang des Spiels mitbekommen habe, aber eher unfreiwillig.
Fair enough.
Weil die Stadt Handout war. Fair enough. Genau, ich habe einen Post auf LinkedIn gesehen, wo irgendjemand gefragt hat, naja, keine Ahnung, jetzt posten die ganze Zeit alle über Politik, dabei ist doch WM, ist es denn eine Fußball-WM oder eine Politik-WM? Warum ist eine WM so politisch, Rasmus, dass wir hier in diesem Podcast Money Matters darüber sprechen?
Also ich finde, dass Fußball eigentlich schon immer politisch ist. Es ist einer der größten Wirtschaftsbereiche, wenn man so will, Unterhaltungsindustrien, die es weltweit gibt. Da wird extrem viel Geld verdient. Und ich glaube, gerade diese Fußball-WM, aber auch viele andere Ereignisse sind ein sehr, sehr interessantes Beispiel dafür, wie man auch probiert, noch mehr Geld aus dem System zu pressen und wirklich alle Bereiche zu kommerzialisieren. Dazu können wir gleich ja vielleicht auch noch näher sprechen. Und zum anderen ist es politisch, weil es von Staats- und Regierungschefs oft als Symbol und als Status genutzt wird, wie wir jetzt in der absoluten Perversion in den letzten Monaten rund um die Weltmeisterschaft erlebt haben in Bezug auf Donald Trump und dieser Verleihung zum Beispiel dieses fürchterlichen Friedenspreises, wo eigentlich, glaube ich, wahrscheinlich nicht mal die FIFA weiß, warum man Donald Trump einen Friedenspreis verleihen sollte. Aber das zu tun als Anbiederungsaktion gegenüber dem aktuellen US-Präsidenten, der dann wiederum probiert, den Sport an unterschiedlichen Stellen auch als Bühne zu nutzen, das ist hochpolitisch. Und sind sehr aktuelle Beispiele dafür, für eine Entwicklung oder für etwas, wo ich sagen würde, das ist eigentlich schon immer auch politisch gewesen. Ja, also man hatte auch in den 70er Jahren beispielsweise eine WM in Argentinien, wo es eine Militärdiktatur gegeben hat, die, die den Sport dann da auch als Bühne genutzt hat. Wir hatten große Diskussionen vor ein paar Jahren um die WM in Katar und so weiter. Also es gibt ganz viele Beispiele dafür, gerade auch auf Ebene der Nationalmannschaften, der großen Turniere und Nationalmannschaften antreten. Aber man kann das Ganze dann natürlich auch auf den Vereinsbereich beziehen, wo Investoren immer größeren Einfluss bekommen auf den Sport und wo auch wir an ganz vielen Stellen erleben, dass auch dort die Kommerzialisierung immer weiter vorangetrieben wird. Von daher würde ich sagen, ist Sport und vor allem Fußball eigentlich immer sehr politisch und aktuell würde ich sagen, gilt das doppelt und entwickelt sich das Ganze in eine Richtung, die aus meiner Sicht ein Stück weit auch den Sport kaputt macht.
Mhm. Raphael, du hast dich ja auch viel mit der Geschichte von Fußball beschäftigt, ne? Und also war das schon immer so politisch heiß, wie das heute ist?
Das nicht unbedingt. Das hängt auch immer bei der, also das hängt von der allgemeinen politischen Tendenz des jeweiligen Landes, in dem der Fußball dann stattfindet, auch gewissermaßen ab. Und ich glaube, das ist das, wo Rasmus gewissermaßen schon die Brücke auch hingeschlagen hat. Der Fußball ist insofern auch einfach immer schon politisch, weil er eine bürgerliche Sportart ist, entsprechend organisiert wird vom Staat, ob es jetzt eine bürgerliche Demokratie ist oder vor 120, 130 Jahren noch das Deutsche Kaiserreich. Es hatte im Grunde natürlich nicht eine ähnliche Zwecksetzung, weil die ändert sich offensichtlich. Und dadurch, dass sie sich ändert, wird auch immer wieder dann erspürbar, ah, hier geht es gerade um was Politisches. Zum Beispiel die, sagen wir mal, politische Konjunktur im Weltfußball der letzten 10, 15 Jahre hat ja den Begriff des Sportswashing ganz groß und hoch gebracht, wo dann in Bezug auf die WM 2018 in Russland, dann vor 4 Jahren die berüchtigte, möchte man sagen, WM in Katar, ja allen voran, gerade auch in Deutschland, als so Mahnmal dieses Sportswashings kritisiert wurde. Und wo ich sagen würde, diese Kritik auch durch diesen Begriff verfehlt so ein bisschen das, was im Fußball eigentlich passiert. Weil Sportswashing geht so ein bisschen davon aus, es gäbe diesen reinen Sport, der eigentlich irgendwo quasi nicht in der Schmuddelecke sitzt, sondern quasi unangetastet und rein quasi vor sich hin existieren kann. Quasi, ne, wie so das Spiel an sich, einfach so das zweckfreie Tun, wo alle zusammenkommen oder dann auf Weltebene, ne, einfach dieses Fest der Völkerverständigung, was ja auch die FIFA immer noch sehr gerne als so Generalausrede nimmt. Dass es das nicht ist, das können wir jetzt gerade feststellen, eben durch das, was auch gerade beschrieben wurde, dass es historisch auch ein wiederkehrendes Merkmal ist. Das zeigt sich schon spät im 19. Jahrhundert, auch Anfang des 20. Jahrhunderts. Wir können es in Deutschland auch sehr konkret machen, vielleicht auch mal ein bisschen drastischeres Beispiel nehmen, weil der Deutsche, also in Deutschland war der Fußball ja nicht immer diese Volkssportart. Das war ja eigentlich bis so Anfang des 20. Jahrhunderts das Turnen. Für diejenigen uns, die noch mit dem Turnvater Jahn und sowas anfangen können, das war eigentlich so die Volkssportart. Und die ist auch schon im 19. Jahrhundert immer wieder auch, blöd gesagt, als Ideologie, als ideologische Masse immer schon benutzt worden. Was meint es? Dass Sport natürlich nicht einfach bloß etwas ist, wo wir unsere Körper in Bewegung bringen, sondern wir damit auch uns selber sinnlich auch erfahrbar machen, wie gewisse Dinge ablaufen. Das heißt, Sport ist immer auch schon interessant, um quasi zu verstehen, wie eine Gesellschaft funktioniert oder vielleicht auch um zu Bewusstsein zu kommen, gewisse Dinge zu kritisieren. Also die Turnbewegung in Deutschland im 19. Jahrhundert hat eine ganz spannende Geschichte. Geht es ja auch dann um 1848, 1849, die Revolution. Da spielt das Turnen mehr als nur eine rein nationalistisch böse Rolle, die einfach immer bloß so auf Seiten des Bösen war. Was man aber gesehen hat, ist, als der Fußball immer mehr aufkam und dann 1900 der DFB gegründet wurde und man ja auch weiß, die Zuspitzung dieser Jahre läuft in den Ersten Weltkrieg, in das Wettrüsten der imperialistischen Nationen, die dann quasi die Frage der Kolonialverteilung dieser Welt neu aufmachen, und das hat sich auch im Sport gezeigt. Turnen und Fußball waren da in der Systemkonkurrenz, wo es ganz viele tolle Belege aus den Archiven gibt, wie sich quasi Fußball- und Turnfunktionäre gegenseitig überboten haben, zu sagen, wir bringen den besseren Soldaten raus, wir schaffen quasi das Beste, was diese Nation eigentlich gerade auch im politischen Wettstreit braucht. Sehr sympathisch, und am Ende glaube ich, auch wenn sich die Erscheinungsform verändert haben, etwas, was so als Wesensmerkmal nicht unbeachtet werden sein sollte, nämlich dass Sport immer auch politisch in Zweck gesetzt wird, weil politisch auch erst der Rahmen geschaffen wird, in dem dann Sport überhaupt stattfindet. Und ich glaube, das ist ja ein Thema, das hattet ihr auch schon letzte Woche mit der Innenministerkonferenz. Wir haben es bei 50+1 und der Bundeskartellamtsfrage. Wir haben es auf EU-Ebene mit dem Europäischen Gerichtshof. Das ist ja gerade staatliches und suprastaatliches Handeln, was direkten Einfluss auf die Struktur dieses Fußballgeschäfts nimmt. Und de facto halt am Ende auch bestimmt, ne, wo wir auch beim Thema Kommerz sind. Kommerz ist politisch. Wir müssen, wenn wir an die Grundstruktur des Fußballgeschäfts rangehen, merken wir, es wird staatlich geordnet. Auch wenn es dann autonom geordnet wird, es wird eben staatlich garantiert und unterliegt nichtsdestotrotz Einschränkungen.
Okay, also Sport und Politik sind schon immer verflochten und das ist, trifft nicht nur auf den Fußball zu, sondern auch auf andere Sportarten. Mittlerweile ist aber Fußball natürlich zumindest in Deutschland und in großen Teilen Europas der, ich glaube, der größte Sport, ne, der populärste. Deswegen ist er natürlich auch super wichtig. Gerade, also einer der größten Vorwürfe an die FIFA ist gerade, dass sie quasi diesen Turbokapitalismus auf so eine Weltmeisterschaft losgelassen haben. Und ich will mit euch beiden jetzt ein bisschen spielerisch sammeln und wir gucken mal, wer mehr findet. Ihr dürft abwechselnd mir jeweils eine Sache sagen, mit der die FIFA gerade die WM noch weiter kommerzialisiert als sonst. Raphael, du bist unser Gast, du darfst anfangen. Bitte kurz halten, ich brauche nur Schlagworte jetzt.
Hey, da machen wir es simpel, Ticketpreise. Dieses dynamische Ticketing.
Rasmus.
Die Trinkpausen.
Raphael.
Die ja keine Trinkpausen sind, sondern Werbeunterbrechungen.
Ja.
Also, und von Diego Maradona übrigens vor 7 oder 8 Jahren schon mal vorhergesehen wurden. Ich hatte letztens einen TV-Ausschnitt gesehen, als der Kerl noch lebte. Da sprach er genau davon. Bei der US-WM wird es Viertel geben. 100 pro uns, genauso kommt es jetzt.
Wusste ich nicht.
Fällt dir noch was ein, Raphael?
Ich würde vielleicht noch sicherheitsmäßig auch drauf gehen, dass die FIFA natürlich auch ein großes Interesse an reibungslosen Ablauf hat und damit nicht viel Interesse an politischem Widerstand, auch zum Beispiel an den Eisprotesten.
Mhm. Rasmus?
Die Turniergröße. Also dieses mega aufgeblähte XXL-Turnier, wo es schwieriger ist, rauszufliegen, als weiterzukommen. Das ist auf jeden Fall auch getrieben durch Wirtschafts- und Kommerzialisierungsinteressen.
Mhm. Raphael?
Na, die grundsätzliche Anbindung an den ökonomisch und politisch potentesten Staat in dieser Weltordnung zeigt sich ja auch bei dieser FIFA-Weltmeisterschaft auch sehr schön, dass sich hier politische und ökonomische Zwecke da die Hände geben, was quasi auch Folge des Kommerzialisierungsdrangs und Drucks ist.
Mhm. Rasmus?
Das ist langsam schwieriger, aber ich meine, man kann, glaube ich, schon auch noch sagen, dass diese ganzen Exklusivsponsoren und Partner, die dann Werberechte haben, während andere dann auch dann keine Chance haben, auch beispielsweise lokale Unternehmen oder so dann auch Teil von solchen Events im größeren Maße zu werden, dass das auf jeden Fall auch etwas ist, was mit dazugehört, weil man dadurch die Möglichkeit hat, mit großen Konzernen ja exklusivere Deals zu machen, was dann halt bedeutet, dass die halt mehr zahlen müssen. Und dann halt so regionale Sachen oder Unternehmen, die vielleicht bei Turnieren früher, wo es noch so Fanfeste gegeben hat und so vielleicht noch eher einen Platz hatten, dass das halt auch weniger stattfindet.
Ja. Fällt dir noch was ein?
Mir würden noch die Fanfeste einfallen, da aber auch eher aus der UEFA-Erinnerung der Heimeuropameisterschaft vor 2 Jahren, wo es ja große Zonen gab, in denen quasi eben nur diese Exklusivsponsoren des jeweiligen Ausrichterverbands dann da tatsächlich auch mitmachen dürfen.
Mhm.
Ich habe noch was.
Okay.
Ja, ja, okay. Die TV-Rechte, wo wir auch immer mehr in eine Situation geraten, dass die über Streaming-Portale angeboten werden, die man zahlen muss und immer weniger dann auch im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen ist. In Deutschland ist das noch nicht so krass ausgeprägt, weil zum einen die Spiele der deutschen Nationalmannschaft einen besonderen Status haben und auch ARD und ZDF grundsätzlich ja sehr, sehr viel übertragen. Aber auch hier ist mit Magenta sozusagen der einzige Sender, der alle Spiele überträgt, ein privater Streaming-Dienst, so, den man dazu buchen muss, wenn man das sehen will. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal so, ja, mein Gott, wo ist denn da das Problem? Ich meine, viele Spiele kann man ja trotzdem sehen, das stimmt auch natürlich. Aber beispielsweise hat es in der Vorrunde die Situation gegeben, dass im frei empfangbaren Fernsehen in Deutschland keine Spiele der Türkei übertragen wurden. Und wenn man sich mal anschaut, wie viele Menschen mit türkischem Hintergrund auch in Deutschland leben, ist das zum Beispiel dann schon ein Issue, ja, wenn man auch vielleicht ein bisschen berücksichtigen sollte, dass wir auch Menschen haben mit anderen Hintergründen, die bei uns zu Hause sind. Und dann als Teil davon würde ich definitiv noch erwähnen, dass diejenigen, die das dann auch noch übertragen, zum Teil die großen Wettanbieter sind oder Wettanbieter sind, nicht alle, aber es auch Wettanbieter gibt, die dann das Recht bekommen haben, alle Spiele zu streamen, aber dann die Leute dadurch natürlich in diesen ganzen Sportwettenwelt dann rüberlenken. Und auch das ist etwas, was hochproblematisch ist, weil wir wissen, dass Suchtverhalten und Prävention ja nicht im Einklang stehen und Sportwetten ein extrem hohes Suchtpotenzial haben. Das heißt nicht, dass alle, die Sportwetten machen, irgendwie super problematisch süchtig sind oder so, aber dadurch, dass man so einen Anreiz schafft, Spiele jetzt auf den Seiten von bestimmten Wettanbietern zu zeigen, ist das Problem natürlich viel größer, weil die natürlich das dann auch so aufbauen, um möglichst viele Leute dann dazu zu bringen, auf ihren Kanälen oder auf ihren Portalen dann halt Wetten abzuschließen.
Ja.
Das war jetzt ein langer Punkt, aber...
Auf jeden Fall. Aber ich kenne lange Punkte von dir schon, Raphael. Du hast immer viele, viele Gedanken.
Das muss
Raphael, ich habe auch zwei RA-Männer hier jetzt gerade sitzen. Ja, seht es mir nach. Raphael, lass uns mal mit den Ticketpreisen starten. Ich finde es eine sehr spannende Kritik, weil wenn man in die USA guckt, na, hat man sowieso immer relativ hohe Ticketpreise für Erlebnis. Die sagen ja auch selber, naja, also eigentlich ist hier jedes einzelne Spiel so aufwendig wie ein eigener Super Bowl, wo ja die Tickets auch wahnsinnig teuer sind. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, weiß ich nicht, Tickets für so ein Taylor Swift-Konzert oder so sind auch super teuer. Warum hat so eine Fußball-WM eine Pflicht, irgendwie als Live-Erlebnis jetzt für alle finanzierbar zu sein, die gern hinwollen? Warum sollte das so sein?
Ja, wie sollte die Pflicht auch hergestellt werden können, wenn Menschen aus, ich glaube, 75 oder 76 Ländern ohnehin schon nicht mehr in die USA einreisen dürfen? Und wir es ja auch schon bei der Einreise der iranischen Nationalmannschaft gesehen hatten, eines Schiedsrichters, der auch dann, dem die Einreise verweigert wurde. Klar, da zeigt sich ja dann eben auch so schön die Frage, mit Ticketpreisen fängt es offensichtlich nicht an. Und das ist ehrlicherweise natürlich auch nachvollziehbar bei dem Gang, den die WM schon seit vielen Jahrzehnten gemacht hat. Weil du beschreibst es sehr gut. Es hat eher den Charakter eines Taylor Swift-Konzerts. Und wenn wir uns angucken, was wir an tatsächlicher Fankultur vor Ort erleben, ist das sehr stark abhängig davon, welche Nationalteams sich qualifizieren. Wir haben ja auch immer noch einige Nationalteams, die tatsächlich auch noch organisierten Support bringen, wo dann, also beispielsweise aus osteuropäischen Ländern kennt man es ja auch immer noch, wo sich quasi aktive Fans verschiedener Vereine zusammentun, um ihre Nationalmannschaft dann entsprechend auch zu unterstützen. Das ist natürlich, wenn wir ehrlich sind, bei einer Reise in die USA oder nach Kanada ohnehin schon finanziell sehr erschwert. Und das, was wir dann am Ende mit dem Ticketing jetzt aktuell erleben, ist ja wirklich nur die Spitze des Eisberges eines Weltfußballverbands, der daraus halt auch wenig Hehl machen möchte. Was, ja, sagen wir mal, ich will ja gar nicht hier so ein konstruktiver Politikverbesserer sein. Das dürfen gern andere machen. Ich sehe mich eher in der Rolle des Kritikers. Aber da ist die FIFA natürlich auch sehr, sehr unnötig bei sowas mit dabei. Weil das, was sie am Ende ausprobieren, ist ja die Idee einfach bloß, dass man es insofern daran anpasst, wie hoch das Interesse und die Nachfrage ist, dass sich die aber natürlich entsprechend auch verteilt und auf einzelne Eventspiele auch innerhalb von der WM konzentriert, die Preise dann so hoch zischen lässt. Damit hätte man rechnen müssen. Das ist aber offensichtlich jetzt auch meiner Meinung nach nicht das wichtigste Thema bei einer WM-Kritik ist. Ich glaube, das sollte jetzt auch klar geworden sein. Die Hürden fangen schon viel früher an.
Genau, ich glaube, es ist einfach ein Thema, an dem sich viel entzündet hat. Also darüber wurde sehr viel gesprochen. Das ist ja auch das Erste, was dir eingefallen ist, ne? Die Ticketpreise, dass die einfach jetzt so viel höher sind. Und deswegen finde ich schon auch die Frage spannend. So eine Fußball-WM schuldet der Fußball seinen Fans, dass sich theoretisch jeder ein WM-Ticket leisten kann.
Also ich würde es simpel machen. Die Frage ist, magst du zuerst, Rasmus?
Nee, mach gerne.
Ich würde die Frage einmal kurz kritisieren wollen, weil wem soll der Verband etwas schulden? Der Verband selber, die FIFA, hat die Betreuung des Weltfußballs als Weltdachverband an sich bekommen. Und insofern müsste man sich eigentlich nur fragen, wie das Geschäft abläuft, um tatsächlich auf die Spur dessen zu kommen, wie es eigentlich läuft. Das Geschäft mit dem Fußball ist eins, wie es in der Kulturindustrie üblich ist. So, du hast ein Kulturgut, was in Verständnis vieler Menschen, und das ist beim Fußball ja nachvollziehbar und wird auch immer noch so mit geködert, von jedem spielbar ist, ne? Also so, wenn wir uns jetzt hier irgendwo treffen würden an einem Strand, wir haben irgendwie zwei Jacken und eine Dose, können wir kicken. So, das ist an sich, leuchtet das erstmal nicht vielen Leuten ein, warum eigentlich ein Weltverband quasi Verfügungsrechte darüber hat und dadurch überhaupt erst in die Position kommt, sowas bestimmbar zu machen. Und klar ist natürlich auch, dass man aus dem Bauchgefühl heraus sagen könnte, eigentlich müsste es ja so sein. Und so, das suggeriert für mich diese Frage, dass eigentlich müsste der Verband doch so handeln, damit möglichst viele da rankommen. Damit kommen wir aber nicht an die Strukturbedingungen dessen ran, was dieses Fest der Völkerverständigung denn in der aktuellen Welt, auch dieser Weltordnung, ihrer Konflikte, dann eigentlich auch welche Rolle der Fußball da einnimmt. Weil klar ist, der Fußball verlangt von seinen Fans, quasi Quelle und Konsument in einem zu sein. Also wir haben es bei der Pandemie und den Geisterspielen in Deutschland gesehen. Der deutsche Profifußball ist ziemlich schlecht damit zurechtgekommen, dass er keine Fans im Stadion mehr hatte. Und das offensichtlich schon Teil dessen ist, was man da verwerten möchte. Diese gesellschaftliche Aufmerksamkeit, die braucht man geballt im Stadion. Das ist aber offensichtlich dann eben auch so, ne, also so die Leute, die hinkommen und das erzeugen, sind quasi auch zugleich diejenigen, die es auch konsumieren, den Laden auch mit am Laufen erhalten. Und insofern halte ich es dafür ein bisschen schwierig zu sagen, der Verband sollte da quasi so den Leuten ein bisschen mehr entgegenkommen, sondern wir sollten, glaube ich, auch selber einen realistischen Blick darauf entwickeln, was es eigentlich heißt, dass die FIFA diese Weltmeisterschaft ausrichtet und das als Fest der Völkerverständigung auch noch teilweise immer noch feiert, wo wir uns angucken müssen, wie die Ausschlüsse schon innerhalb des Verbandes ablaufen und dass der Verband ganz grundsätzlich davon profitiert, dass Leute sich ohnehin für diesen Sport interessieren. Dass daraus aber also quasi so eine Art Rückgabepflicht des Verbandes entspringt, das sieht er ja offensichtlich selber auch nicht so und wäre eine reine Frage der Moral. Und klar kann man das gerne fordern, dann würden wahrscheinlich ein paar mehr Leute auch wieder damit zufrieden sein, aber es würde an der Grundsätzlichkeit der aktuellen Tendenz, die wir auch am Anfang beschrieben hatten, halt wahrscheinlich nicht viel ändern.
Okay, also die Antwort ist sehr politikwissenschaftlich, sie ist nämlich, das System ist größer. Rasmus, du wolltest auch noch was dazu sagen.
Ja, genau. Ich verstehe das total und ich würde auch grundsätzlich die Aussage, das Problem ist größer, teilen. Ich glaube aber nichtsdestotrotz, dass wir hier vor allem einen Trend sehen und eine Entwicklung sehen, die immer weitergeht und die halt eben schon dazu führt, dass ein Sport, der eigentlich für alle da sein sollte, immer weniger für alle da ist. Und davon ist ein Teil halt eben auch die Frage, haben wir Ticketpreise, die sich normale Menschen überhaupt noch leisten können? Können Menschen, die in den USA leben und vielleicht sich für Fußball interessieren, so viele sind das da ja gar nicht, weil die auch ein paar andere Sportarten haben, können die daran partizipieren oder halt eben nicht? Das ist für, weiß ich nicht, Leute aus Deutschland oder aus Norwegen oder so eh teuer ist, in die USA zu reisen und so ein Turnier zu begleiten. Das ist nochmal eine andere Baustelle. Aber jetzt mal bei den Ticketpreisen geblieben. Soll das möglich sein oder nicht? Und da würde ich klar sagen, das sollte möglich sein, weil es ansonsten ein Teil dieser Entwicklung ist, die halt eben dazu führt, dass der Sport kein Sport mehr für alle ist, sondern für einige wenige, die mehr Kohle haben und sich leisten können, ins Stadion zu gehen oder aber auch die Spiele dann halt auf irgendwelchen kommerzialisierten Streaming-Portalen dann nur konsumieren können. So, das ist sozusagen der Punkt. Und jetzt bin ich auch kein großer Fan weder der deutschen Nationalmannschaft noch von irgendwelchen anderen Nationalmannschaften. Ich freue mich darauf, wenn die zweite Bundesliga in ein paar Wochen beginnt und auch andere Spielklassen. Aber für Menschen, für die das anders ist und den Fußball vielleicht auch ein bisschen stärker über Nationalmannschaften und über so große Turniere wahrnehmen, ist das, glaube ich, ein Punkt. So, und da hast Raphael natürlich völlig recht. Das wird die FIFA aus sich heraus nicht machen, weil die ein großes Interesse daran haben, dass diese Entwicklung so weitergeht. Deswegen ist auch eine grundsätzliche Kritik daran total wichtig und entscheidend, auch wenn man wirklich will, dass sich der Sport verändert und zumindest auch wieder in eine andere Richtung entwickelt. Aber für mich gehört diese Frage halt eben sehr aktiv mit dazu, weil sie halt eine ist, die, wie du auch gesagt hast, Annalena, sehr, sehr nah natürlich ist bei den Menschen, wenn sie sich angucken, was für horrende Preise da inzwischen ja, abgerufen werden. Deswegen finde ich es auch gut, wenn Fanverbände beispielsweise sich dafür einsetzen, dass bei solchen Turnieren es Maximalpreise gibt, die dann auch immer noch sehr hoch sind, aber die zumindest diese extrem krassen Explosionen, die wir jetzt erleben rund um die FIFA-WM, nicht nicht ermöglichen. So, das zum einen, und zum anderen gibt es diese ganze Debatte ja auch rund um Dynamic Ticketing oder Pricing bei Tickets. Das ist ja dann so ein System, wo die Preise immer weiter steigen, wenn die Nachfrage größer wird. Das ist ja auch so eine Logik, die der FIFA-Präsident Infantino und andere vor sich hertragen. Die Stadien sind doch voll, die Leute zahlen das doch, wo ist denn da das Problem? Und das ist ja wirklich die Perversion schlechthin. Und das betrifft übrigens ja Taylor Swift-Fans auch schon genauso wie Fußballfans, weil das nämlich bei Konzerten auch eingesetzt wird. Das dann halt eben dazu führen kann, dass du bei nochmal irgendwie das 5- oder das 10-fache von den Preisen zahlst, die du eigentlich normalerweise zahlen würdest. Und da bin ich klar der Meinung, und da habe ich auch eine Initiative mit anderen Abgeordneten gestartet, dass wir da zum Beispiel Regeln brauchen auf europäischer Ebene, die verhindern, dass es Dynamic Pricing für Ticketmärkte, ganz egal, ob wir über Konzerte oder über Sport reden, überhaupt geben darf. So, da sehe ich einen ganz konkreten Bedarf, auch mit Gesetzen auf europäischer Ebene beispielsweise dann halt eben auch zu agieren, eben weil die Verbände, die KonzertveranstalterInnen, die werden alle das Interesse, das sehe ich wie Raphael, nicht haben. Die wollen Kohle machen und die reizen aus, um möglichst hohe Profite zu machen. So funktionieren nun mal private Organisationen, und auch wenn Fußballverbände oft so ein Gemeinnützigkeitsstatus haben in Deutschland, sind sie im Kern Wirtschaftsunternehmen. So sind sie organisiert, so sind sie aufgebaut und so agieren sie auch. Deswegen glaube ich, dass man an unterschiedlichen Stellen dann halt eben als Staat, als Politik, EU, wer auch immer, dann auch mal eine Stellschraube drehen muss. Das Problem ist größer, ja, aber das heißt aus meiner Sicht, aus meiner Politikersicht nicht, dass man dazu nichts machen sollte. Das jedenfalls meine Perspektive, und das ist das, woran ich auch arbeite.
Lass uns mal zusammen gucken auf dieses System dahinter, das ihr jetzt beide angesprochen habt. Das ist ja schon das System rund um die FIFA. Raphael, zuerst mal behauptet die FIFA ja immer, sie ist politisch neutral. Glauben wir ihr das?
Auf eine eigensinnige Art und Weise stimmt das ja auch. Die Frage ist ja nur, dass sie dementsprechend nichtsdestotrotz nicht autark sein kann. Und das war das, was ich vorhin schon versuchte zu erklären, was ja bei dieser WM so schön offensichtlich wird. Wir hatten es vorhin schon gehört mit diesem Friedenspreis, den Donald Trump bekommen hat. Das ist natürlich eine sehr plakative und anbiedernde Art und Weise, wie sich der FIFA-Chef-Funktionäre dann dem führenden Politiker des mächtigsten Staates dieser Welt dann unterwerfen. Aber es zeigt nichtsdestotrotz eben genau, wohin diese FIFA läuft. Das sind für mich einmal zwei Faktoren. Einmal das, was, da können jetzt Funktionäre auch innerhalb des Verbandes andere Dinge wollen, aber die FIFA ist nicht losgelöst von den, also blöd gesagt, von der Macht und der, ne, wer gerade Macht hat in der Weltordnung. So, sie entkoppelt sich dem nicht und sie ist immer wieder auch nützliches Vehikel dafür. Ich meine, wir hatten es bei der WM in Katar. Katar, eines dieser Länder, wo irgendwann in den nächsten Jahrzehnten diese ganzen Ölrenten mal weggehen. Das heißt, das ganze Staatsfinanzierungsmodell steht da quasi so ein bisschen in Frage. Die versuchen zu diversifizieren. Genau dafür ist der Sport interessant. Und dann kommt dann quasi genau das, was man dann eben auch hat mit einer WM, wo übrigens dann aber auch vor allem deutsche und französische Unternehmen von profitierten. Ne? Also die Deutsche Bahn hatte den größten Auftrag ihrer Unternehmensgeschichte, als sie die U-Bahn-Infrastruktur in Katar ausbaute. Was ja da auch schon eben schon immer so ein kleines Lichtlein raufflackern lässt, wie die FIFA am Ende funktioniert. Das heißt, man muss die FIFA als Teil des Weltensembles begreifen. Das heißt, man kann sie nicht quasi, wenn wir über Außenpolitik reden, ne, das ist das eine und quasi dieser internationale Sport ist das andere, steht schon in Verbindung zueinander. Es nimmt im Sport natürlich eigene Erscheinungsformen an, beispielsweise die Suspendierung des russischen Sportverbandes, dann wiederum, was nach den Kriterien der FIFA-Charta ja aktuell von einem Großteil der UN-Mitgliedstaaten stark kritisiert wird, dass der israelische Fußballverband nicht suspendiert wird, was ehrlicherweise auch ein UN-Sonderausschuss schon Mitte der 10er Jahre anberaumt hatte, eben vor allen Dingen auch wegen der siedlerkolonialen Politik. So, Das sind alles Dinge,
auch
die
der US-amerikanische, also Donald Trump hat durchaus auch einen Angriffskrieg gestartet und angefangen, den Iran zu bombardieren. Ne? Also
da wollte ich gerade drauf hinaus. Ja, das ist ja das Absurdeste und bisher wirklich einzigartig, dass erstens die USA antreten dürfen bei dieser WM und es, ja, also am Ende, ich glaube, es hätte sogar noch zu einem Spiel zwischen dem Iran und den USA auch kommen können. Dem, was die iranische Nationalmannschaft da ausgeliefert ist, da können wir auch noch drüber reden. Das ist ganz konkreter politischer Druck. Da sieht man wieder auch die symbolische Benutzung dieser Bühne, weil sie so wichtig ist. Und dann würde ich aber gerne noch den zweiten Punkt kurz machen, dass ein Großteil des FIFA-Chef-Funktionär-Tableaus natürlich auch aus, blöd gesagt, aus westlichen Nationalfußballverbänden kommt. Ein Großteil rekrutiert sich aus der UEFA und da aus den westeuropäischen Nationalverbänden, die natürlich nicht direkt an ihre staatlichen Interessen gebunden sind, aber die offensichtlich auch ihre staatsbürgerliche Pflicht in der Autonomie des Fußballs trotzdem auch ganz genau wissen einzubringen. Und das zeigt halt eben, dass diese Funktionäre in gewisser Weise auch Politiker sind. Sie verstecken es halt eben und zeigen es im Fußball.
Mhm. Okay, also das, was ich raushöre, ist einmal im Fußball manifestiert sich weiterhin diese Weltmacht des Westens, die ja schon so lange auch zum Teil problematisch ist für Teile der Welt. Und wir müssen die FIFA eigentlich als ja normalen internationalen Akteur betrachten. Und ich meine, du hast gesagt, sie ist in einer komischen Weise politisch neutral, wobei sie ja offensichtlich durchaus Unterscheidungen trifft, wann sie sich jetzt auf welche Art und Weise genau auf diese Neutralität berufen will. Und viele Sachen, die du angesprochen hast, sagen mir schon, naja, Fußball und die FIFA werden offensichtlich für verschiedene Themen als Propagandainstrument benutzt. Müsste die FIFA als Organisation, die sich als neutral bezeichnet, dem nicht eigentlich einen Riegel vorschieben und sagen, wir machen hier keine Propaganda mit dieser Fußball-WM?
Da siehst du, wie schwierig das ist, den Fußball so begriffen als Sonderinsel, der außerhalb von allen anderen steht, das dann ernsthaft durchsetzen zu wollen. Weil man würde auf handfeste politische Interessen stoßen, die das dann eben zu verhindern wissen. Und ich glaube, und das ist vielleicht kein unspannender Gedanke, den will ich hier nur kurz reingebracht haben, auch als Leseempfehlung. Das war zur WM in Katar tatsächlich ein Text, der damals geschrieben wurde von Glenn Jäger, der jetzt mit Carlos Gomez auch zusammen das Buch Griff nach Gold, eine andere Geschichte der Fußball, der FIFA-Weltmeisterschaft rausgebracht hat. Wirklich extrem empfehlenswert für unser Thema hier. Und der Glenn Jäger schlug vor 4 Jahren schon vor, warum man die FIFA nicht einfach der UN unterstellt. Damit hätten wir tatsächlich genau das, was wir heute auch als, sagen wir mal, moralische Kritik rausgearbeitet haben, ne? In dem Sinne, dass sie den Menschen verpflichtet sein sollte, dass sie wenigstens, ne, nicht einfach, sagen wir mal, das macht, was sie jetzt aktuell macht mit irgendwelchen Friedenspreisen und so. Dass genau das, und das glaube ich, ist die Hoffnung von Glenn Jäger gewesen, damit eingebunden, vor allen Dingen auch stärker in der Öffentlichkeit kontrollierbar wäre. Mhm. Das wäre quasi ein Gegenvorschlag für sowas.
Wir haben vorhin mal ganz kurz, apropos politische Neutralität der FIFA, diesen Friedenspreis an Donald Trump angesprochen. Und Rasmus, du hast es auch bei mir schon ein paar Mal angeschnitten im Vorbereitungsgespräch, weil du sagtest, da steckt einfach viel mehr dahinter. Ich fand es einfach eine Kuriosität, ja, und ich habe das Gefühl, die ganze Welt hat da drauf geguckt und dachte, what the fuck? Auch, what the fuck, warum freut sich Donald Trump über einen Preis, den man extra für ihn ins Leben gerufen hat? Es fühlt sich weird an, aber was steckt denn da noch dahinter? Ja, lass uns das, um Gottes Willen, vielleicht machen wir nicht einmal die Psychologie von Donald Trump. Ich glaube, da machen wir hier ein Fass auf, da kommen wir nicht mehr raus. Nein, aber was steckt noch hinter diesem Friedenspreis? Was soll das? Was hat es für Implikationen?
Naja, es ist eine Anbiederungsaktion gewesen von der FIFA, vor allem von dem Präsidenten Gianni Infantino, der ja auch eine sehr dubiose und zwielichtige Gestalt ist und ja für diesen ganzen Kommerzialisierungswahnsinn auch die Hauptverantwortung trägt. Sicherlich nicht alleine, aber er ist nun mal der Präsident und hat vieles vorangetrieben. Und es ist ja sogar schon so absurd, dass man sich inzwischen schon fast wieder die alten korrupten Präsidenten zurückwünscht, die auch alle extrem problematisch gewesen sind, wie zum Beispiel Sepp Blatter. Also davon abgesehen, das ist eine Appeasement-Geschichte gewesen, um halt eben Donald Trump bei Laune zu halten und dafür zu sorgen, dass man halt eben ja gemeinsam in dieses Turnier geht und die Unterstützung von Trump dann halt eben auch für unterschiedliche Maßnahmen bekommt. Das ist total interessant, weil wir ganz oft, wir haben darüber ja auch schon hier im Podcast geredet, nachdem die HamburgerInnen sich gegen Olympia ausgesprochen haben, oftmals ja andersrum läuft. Also oftmals haben die großen Sportverbände so viel Macht auf Ausrichterregionen, dass sie keine Steuern zahlen müssen beispielsweise und dass sie viele andere Sachen durchgesetzt bekommen, die sie gerne haben wollen, um ihre Profite zu maximieren, aber die Kosten dann meistens immer bei den Staaten, also am Ende bei den SteuerzahlerInnen dann halt eben auch zu lassen. Und das ist in den USA auch zum Teil so. Also ja, wenn wir die eben nur drunter nehmen, also die Ausrichterstädte, dann gibt es genau da dieselbe Entwicklung. Aber auf Ebene des Präsidenten von Donald Trump, auch vor dem Hintergrund seiner Rolle natürlich in der Weltpolitik, Raphael hat das auch schon angeschnitten, ist es andersrum und man probiert ihm zu gefallen und sich für ihn hübsch zu machen. Und das, was ich sehr krass finde, auch in Bezug darauf, ist diese Ohnmacht der Verbände in dieser Frage, ja, weil das eine ist, dass wir so eine Entwicklung haben und die man offenkundig an der Spitze der FIFA ein Interesse hat, sich mit Trump und Ähnlichen, in Katar war es ja nicht viel anders, mit autokratischen Herrschern gutzustellen und mit denen gemeinsame Sache zu machen, um halt auch irgendwie möglichst viel Geld rauszuholen. Das andere ist, und politische Macht dann auch dazu lassen, das andere ist aber, dass es überhaupt gar keine Diskussionen über diese Fragen in den Verbandsstrukturen gibt. Und ich meine, nur ein ganz kleines Beispiel, jemanden, den wir ja auch hier im Podcast schon mal zu Gast hatten, Ruke Göttlich, der ja nicht nur Präsident beim FC St. Pauli ist, sondern auch im Deutschen Fußballbund und bei der Deutschen Fußballliga in Funktion ist, der hat vor ein paar Wochen ja mal das Thema WM-Boykott einfach mal angerissen. Er hat ja nicht mal gesagt, man sollte die WM boykottieren, sondern nur gesagt, wir müssen immer über solche Fragen reden, weil irgendwie ist auch nicht alles so ganz okay. Vielmehr hat Ruke eigentlich gar nicht gesagt. Und es gab einen Sturm der Entrüstung von DFL, DFB-Funktionären aus unterschiedlichen Vereinen und ich habe nicht wahrgenommen, dass ihm besonders viele Funktionäre in Deutschland zur Seite gesprungen sind. Und wenn das nicht mal die Deutschen tun, der DFB ist einer der größten Fußballverbände der Welt, ja, wie sollen denn dann andere damit umgehen? Und deswegen glaube ich, die Einzigen, wo ich das jetzt mal wahrgenommen habe, dass es ein bisschen Kritik gegeben hat, zumindest an diesem Preis, an diesem Friedenspreis, das war, glaube ich, der norwegische Verband. Raphael, weiß nicht, vielleicht hast du noch andere im Kopf, aber es ist wirklich sehr, sehr wenig. Und das sagt sehr viel darüber aus, dass die entweder alle sehr ähnlich denken oder dass sie sich halt eben alle gegenseitig decken, weil sie ähnliche Wirtschaftsinteressen haben und sich nicht und kein Interesse daran haben, sich da in den Strukturen irgendwie anzulegen und das, was eigentlich ja, weiß ich nicht, in Parteien oder Vereinen eigentlich der Regelfall sein soll, nämlich dass man miteinander diskutiert, dass man auch Kontroversen austrägt und es auch Meinungsvielfalt gibt, dass das in den Fußballverbänden zum großen Teil nicht möglich ist. Und würde ich sagen, ist fast noch schlimmer als dieser blöde Preis, den Trump bekommen hat. Das hat mich bei Infantino ehrlich gesagt gar nicht so stark überrascht, auch wenn dieses Bild natürlich einfach absurd war, wie die da auf der Bühne standen und so weiter. Aber genau, diese Sprachlosigkeit, die ist eigentlich noch viel krasser, finde ich.
Anything to add, Raphael?
Ich würde es begrifflich, glaube ich, noch härter fassen wollen, tatsächlich auch als Unterwerfungsgeste gegenüber nicht nur Trump sehen, sondern auch gegenüber dem, was aktuell in den USA als Staatsprogrammatik gefahren wird. Und das lässt sich, und ich glaube, da könnte man dann Rasmus-Kritikpunkte gerade wunderbar noch ergänzen, nämlich in der Frage auch, es war nicht nur der norwegische Verband, der dagegen opponierte, sondern es sind große Teile der nationalen Fußballverbände aus dem globalen Süden, die aktuell ein immenses Problem damit haben, wie offenkundig und wie offensichtlich die Ausrichtung der FIFA unter politischer Nase des Westens und seiner führenden Kräfte ist. Das ist insofern natürlich auch nicht verwunderlich, weil der globale Süden, auch wenn er immer noch politisch auch sehr zersplittert ist, natürlich sich auch über, sagen wir mal, über die Nation, über die Regierung hinweg auch organisiert, anfängt zu organisieren, Stichwort BRICS. Und natürlich auch wichtig, gerade im Fußball als symbolische Bühne, auch das, was im Gazastreifen passierte, passiert. Das war auch erst vor ein paar Monaten wieder der Fall, dass beim internationalen FIFA-Kongress, der glaube ich in Kanada stattfand, aber da kann ich gerade falsch liegen, Inhalt dieses FIFA-Kongresses, das ist das viel Spannendere, Gianni Infantino nutzte da diesen Moment und versuchte sich quasi in Trump-Manier, möchte man meinen, so als Fußballweltherrscher zu inszenieren und bat den israelischen Verbandspräsidenten und seinen palästinensischen Counterpart ohne vorherige Absprache mit denen auf die Bühne und wollte sie zu einem Friedenshandschlag motivieren, wo er dann quasi so ein bisschen in dieser Bill Clinton-Osloer Verträge-Manier erklären kann. So, das jetzt ist ja alles schön organisiert und jetzt geht's weiter.
Kein Problem mehr.
Man darf ja auch dabei nicht vergessen.
Entschuldigung, ich kann nicht mehr. Jetzt gebt ihr euch die Hand und dann seid ihr wieder Freunde. Was ist hier los?
Und man möchte hier auch noch ergänzen, das hat natürlich auch reelle politische Konsequenzen, weil nicht nur hat die FIFA Donald Trump einen Friedenspreis verliehen, sondern man möchte quasi sagen, auch wenn mit deutlich blutigeren, realistischeren Konsequenzen, Trump natürlich auch für den Gazastreifen seinen großen Friedensrat aufgebaut hat. Ich weiß nicht, ob Gianni Infantino mittlerweile zurückgetreten ist, aber er hatte mal einen Platz inne. Und das eben auch als FIFA-Präsident. Und da reden wir ganz klar über eine politische, zwar eine sehr offensichtliche, man könnte auch fast sagen, sehr transparente Nutzbarmachung und Inzwecksetzung dieses Weltfußballverbands. Aber sie zeigt sich eben auch in den Widersprüchen des Weltverbands selber, wo sich das herstellt, auf diesem FIFA-Kongress. So, und da gibt es, man möchte behaupten, mittlerweile vielleicht sogar eine Mehrheit der Nationalverbände, die damit ein Problem hat, die aber aufgrund auch ihres jeweiligen Gewichts im Weltfußball insgesamt nur relativ wenig was zu sagen hat. Nämlich immer nur dann, wenn dann tatsächlich gerade Gremienwahlen anstehen und tatsächlich dann mal diese One Nation, One Vote-mäßig das reingehen, um alle gerungen werden muss. Und wie der Westen um Stimmen aus dem globalen Süden der Nationalverbände da ringt, das wissen wir seit Jahrzehnten. Er gibt ihnen Geld und beschwert sich dann darüber, dass diese dummen, unzivilisierten Massen dann korrupt werden. Also es ist ein Hexenkreis, der am Ende halt eben von ja auch der jetzt herrschenden Funktionärselite, die sich größtenteils aus den westlichen Nationalverbänden rekrutiert, auch weiter aufrechterhalten wird und da auch weiter drin ringt. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Feld. Und ich glaube, da haben wir jetzt gerade auch mit diesem Podcast hoffentlich nochmal ein Schlaglicht drauf geworfen, um zu sagen, da lohnt es sich dran zu bleiben und vor allen Dingen auch nicht immer nur zu gucken, ist es politisch oder nicht, sondern sich auch den konkreten Zwecken zu widmen und nicht nur im pluralistischen Nebeneinander miteinander zu diskutieren, sondern wirklich auch um das objektive Gehalt dessen, was da passiert, auch zu ringen. Und daraus auch was folgen zu lassen. Ich glaube, das ist dann eben gerade in der Kritik am Fußball auch offenkundig, weil es gibt genug Leute, die was machen wollen und die Probleme damit haben. Da lohnt es sich dann auch weiter zur Sache zu diskutieren.
Das teile ich. Es gibt ja auch, du hast ja ein paar Büchertipps auch gegeben. Es gibt auch irgendwie, finde ich, weitere gute Ausarbeitungen, auch zum Beispiel auch in Podcast-Form im Rasenfunk zum Beispiel und auch andere. Können wir auch, glaube ich, alles nochmal verlinken. Sag ich jetzt einfach mal, wir müssen andere das umsetzen. Nein, Spaß.
Wir verlinken es und irgendjemand muss den Bums dann suchen und verlinken.
Wir verlinken die Bücher von Raphael, wir verlinken die Bücher, die er genannt hat und wir verlinken die Podcasts, die ich genannt habe. Aber was ich noch sagen wollte, ist, dass ich zum einen teile, was Raphael auch gesagt hat zu der Frage, wer da wie Infantino unterstützt und ihm auch die Macht organisiert hat. Gleichwohl muss man auch sagen, dass Infantino es dann im Laufe seiner Amtszeit auch geschafft hat, an unterschiedlichen Stellen andere Verbände sehr, sehr stark auf seine Seite zu ziehen oder einzukaufen. Zum Beispiel die Vergrößerung des Turniers ist ja vor allem etwas, wovon dann auch kleinere Nationen profitieren. Ja. Was er nicht aus Nächstenliebe gemacht hat, sondern um Geld zu verdienen, das hatten wir ja schon. Aber das hat natürlich auch dann dazu geführt, dass er in bestimmten Staaten dann auch mehr Unterstützung bekommen hat, weil sie zumindest Teil des Kuchens werden, was sie vorher halt eben nicht waren. Das ist, glaube ich, auch einfach nochmal ein wichtiger Aspekt, dass Infantino insofern in seiner Verbandspolitik relativ clever agiert hat. Und jetzt die große Frage auch aus meiner Sicht ist, ob diese Begleitmusik, die es jetzt rund um die WM gegeben hat, die aufgrund vieler Sachen, die Raphael gerade angesprochen hat, einfach dann doch nochmal besonderer ist als die letzten Male. ob das irgendwo einen Effekt hat auf irgendwas. Ich befürchte, nein. Deswegen sind halt eben auch so öffentliche Diskurse zu diesen Fragen so wichtig. Aber das wird sicherlich jetzt in den nächsten Monaten auch nochmal spannend werden, wie sich das weiterentwickelt und wie der dann da auch rauskommt aus der ganzen Nummer.
Alles klar. Ich würde gern mit euch noch ein paar Minuten über Fankultur sprechen. Das ist ja schon ein ganz wichtiges Herz des Fußballs und auch eins, Raphael, mit dem du dich total viel beschäftigst. Und ich fand die Frage super spannend, ob Fankultur durch Kommerzialisierung vor allem so an den oberen Enden wie einer Fußball-WM wirklich kaputt geht. Einmal, weil ich mich gefragt habe, hängt das Fußballfansein von einem lokalen Fußballverein, ne, wo es ja auch manchmal abgeht, aber auch vom eigenen Bundesligaverein wirklich daran, wie stark so eine WM kommerzialisiert wird? Oder ist es eigentlich einfach eine Blase? Und so ein Teil von mir dachte auch, naja, wenn man sich so die Einkommens- und Vermögensverteilungen anguckt und wie viele Menschen sich für Fußball interessieren, dann gibt es ja durchaus auch Menschen mit Geld, die sich für Fußball interessieren. Ist die Fankultur kaputt, nur weil der Fußball sich reichere Fans sucht? Was macht das mit der Fankultur? Also was sind so die Mechanismen? Ne? Du musst das ein bisschen für Anfänger erklären, also für mich. Warum ist es tatsächlich problematisch, dass wir so stark den Fußball weiter kommerzialisieren? Was macht das mit der Fankultur?
Ich würde erstmal ganz kontraintuitiv kurz erklären wollen, weil wir gerade auch in Deutschland ja eine prägende Fan- oder eine Unterfankultur haben, die oftmals mit dem Namen bezeichnet wird, den wir auch direkt nennen können, Ultra. Es geht um Ultras, ein Promilleanteil der Fans, die in einem Stadion sind, aber die quasi der Stimmungskern, der Kern der organisierten Fanlandschaft sind und damit quasi so ein bisschen auch immer der genutzte Anti- oder Gegenpol zu dem, was du gerade beschrieben hast in der Kommerzialisierung. Das Interessante ist, dass in Deutschland Ultra als Form von Fankultur erst Mitte, Ende der 90er wirklich sich verfestigt hat und aufgekommen ist. Ein Großteil der Ultragruppen an vielen Standorten feiern jetzt irgendwas zwischen 15 und 25 Jahre Jubiläum, sind also quasi Kinder dieser Fußballkommerzialisierung, wie man sie im Vereinsfußball kennt, mit Anfang der 90er, der Gründung der Champions League, dem, was in der englischen Premier League passierte, wo sich die Profivereine aus der ersten Liga selbstständig gemacht haben und quasi all das mit Ligaverbandsgründungen begann, was 2000 in Deutschland mit der Gründung der DFL weitergeführt wurde und lustigerweise genau in diesem Kontext sich Ultra erst rausgebildet hat. Was offensichtlich macht, ist, es muss nicht quasi eine gleiche Entwicklung auf beiden Stufen geben. Aber es gibt natürlich, wie du richtigerweise beschreibst, ein paar grundsätzliche Grenzen. Die Grenzen sind dabei, dass Fankultur gerade in ihren aktiven, organisierten Teilen immer noch stark als von Jugendkultur geprägt ist und von der Jugend überhaupt auch erst so quasi zum Leben erweckt werden kann. Diese Jugend muss sich Fußball natürlich leisten können. Das ist auch jetzt schon fernab von WMs, auch im Vereinsfußball, natürlich im absoluten, in der ersten, zweiten Liga. Sind wir mal ganz ehrlich, so das können sich mittlerweile jedes Spiel mitzunehmen und auch zu fahren, das können sich auch da schon viele nicht mehr leisten. Also wenn wir da
ganz kurz reinfragen, weil du sagst, Fankultur ist so stark von Jugendkultur geprägt. Vielleicht ist es mein Umfeld, ne? Aber ich wohne hier in der Nähe von Köln und also ne, der 1. FC Köln hat ja auch eine wahnsinnig große und sehr liebevolle Fanbase. Und ich habe nicht den Eindruck, dass das so stark von jungen Menschen getragen wird, sondern eher von Menschen 50, 60 plus. Wo kommt die Jugendkultur da rein?
Ja, das ist quasi das, wo die Frage, wo man hinguckt im Stadion. Und da liegst du natürlich richtig. So, du hast mittlerweile in Deutschland eine sehr gesetzte und über Jahrzehnte gewachsene Fanclub-Struktur, wo man quasi auf genau solche Leute eben auch trifft. Was aber, also auch in Fanclubs gibt's Jugend. So, ne, das sind die Kinder, die Enkel und ihre Freundinnen und Freunde, die da auch mitgezogen werden. Worauf es mir gerade in Bezug auf Fankultur ging, war quasi ihre aktivsten und sichtbarsten Teile in den Vordergrund zu rücken, womit wir quasi bei Ultra angekommen sind. Und das soll nicht despektierlich sein gegenüber all den Leuten, die auf Gegengraden, Haupttribünen oder sonst wo sitzen, um Gottes Willen. Mir geht es halt bloß eben darum, dass ein Verein natürlich von der Aufmerksamkeit und der Liebe von Fans im fünfstelligen, sechsstelligen Rahmen irgendwie lebt und zehrt, aber dass es immer noch einen relativ begrenzten Kern an wirklich Aktiven gibt, die Tag für Tag diesen Verein zu leben erwecken und das aufrechterhalten. Das ist in der ersten, zweiten Liga fast nicht mehr notwendig, weil so gut wie alle Arbeiten mittlerweile professionalisiert wurden. In der dritten, vierten, fünften Liga, wo es ja auch noch sehr, sehr große Vereine mit sehr, sehr großen Fanlandschaften gibt, ist das teilweise überhaupt nicht der Fall. Da wird ein Großteil eben von den Fans getragen und das eben halt wirklich größtenteils eben aus Reihen dieser aktiven, organisierten Fans außerhalb der Fanclubs, die sich dann eher im Ultra- oder Ultra-Umfeldkosmos in ihrer Kurve auch sehen. Und da ist es tatsächlich so, und das kann man auch mal kurz sagen, so, das ist in den letzten Jahren seit der Pandemie auch wirklich nochmal verstärkt aufgetreten. Es ist schon immer eine Jugendkultur gewesen, weil junge Leute sind, ne, die zieht sowas an, mit 15, 16, 17 in der Kurve zu stehen, Stange, Fahne in der Hand zu haben, Doppelhalter zu haben, einen Bengalen zu zünden, ne? Das sind alles so Dinge, dass ich glaube, wir können uns rein imaginieren, ne? In die jugendliche Phase, wo genau sowas sehr attraktiv und anziehend ist und wo man sowas auch selber auch weiter voranbringen möchte. Das ist am Ende etwas, was natürlich in den letzten Jahren auch noch stärker zugenommen hat. Seit der Pandemie und seit Beendigung der Geisterspiele ist es an vielen Standorten so, dass die Jugend quasi die Standorte überrennt quasi und die gewachsenen Ultrastrukturen auch teilweise nicht mehr in der Lage sind, alles aufzufedern. Das, was, worauf ich aber gerade hinaus wollte, war dieser entscheidende und wirklich auch spannende Punkt von, dass auch diese Leute natürlich, wie alle anderen auch, nicht unbegrenzt Geld zur Verfügung haben. Und wo ein 50-Jähriger, der 30 Erwerbsjahre drin hat und irgendwie seinen klassischen Facharbeiterlohn irgendwie mit 2,2 netto oder so rausdrückt jeden Monat, sich das noch leisten kann, 300-400 Euro pro Monat zur Seite zu zwacken, um an den beiden Heimspieltagen entsprechend auch, ne, im Stadion was essen zu können und mal mindestens ein Auswärtsspiel auch mitmachen zu können. Das wird natürlich immer mehr das Gerät quasi auch unterhalb der Debatte der Ticketpreise zu etwas, was quasi die Geldbeutel irgendwann der Leute auch nicht mehr hergeben werden. So, und da denkt man jetzt auch, also ich will nicht in der Haut derjenigen Leute stecken, die irgendwie bei Bayern München oder bei Borussia Dortmund nicht nur Woche für Woche irgendwie im Bundesliga-Alltag unterwegs sind, sondern unter der Woche auch noch Champions League fast immer, ne, fast bis zum bitteren Ende auch noch mitfahren. Das sind Geldsummen, die man da quasi dann noch in die Hand nehmen muss, um seinen Verein zu unterstützen. Wo wir natürlich bei der grundsätzlichen Kommerzialisierungsdynamik auch noch deutlich darüber hinausgehen, weil wir hier offensichtlich mit Menschen zu tun haben, die nicht nur Fans sind, sondern eben auch größtenteils einfach Werktätige, Arbeiter. So.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, wenn alles immer stärker kommerzialisiert wird und alles immer stärker teurer wird, wird dem Fußball potenziell irgendwann die Fanjugend ein Stück weit wegbrechen, weil sie sich das nicht mehr leisten kann. Und dann gibt es irgendwann eine große Lücke bei den Menschen, die Fankultur wirklich aktiv organisieren. Und das wird sie potenziell irgendwann verkleinern oder sogar sterben lassen.
Ich würde nicht sagen verkleinern oder sterben lassen, sie könnte sogar noch größer werden, aber was wir am Ende rauskommen werden, ist, dass Ultra wahrscheinlich in vielen Teilen noch weiterleben wird, aber es eine marktkonforme Stimmung sein wird. Was ich glaube, was der Fall sein wird, ist, wenn immer mehr Leute, die sich jetzt noch gerade so Stadionbesuche leisten können oder jetzt eigentlich auch schon gar nicht mehr, überhaupt nicht mehr in der Lage sind, reinzukommen, kommt es zu einer Milieuverdichtung innerhalb des Stadions. Das heißt, man gleicht sich immer mehr an, man hat, ne, dieses berühmte Beispiel vom Prof neben irgendwie der Arbeitslosen, die in der Kurve nebeneinander stehen, das ist jetzt schon eigentlich in vielen deutschen Kurven schon nicht mehr Realität und das ehrlicherweise eben nur bedingt durch die Ticketpreise, sondern eben durch viele andere Faktoren noch angedockt und das wird nur immer weiter zunehmen. Das heißt, wir werden, ich würde jetzt sagen, eine, sagen wir, im Lebensstil immer kleinbürgerliche werdendere Fankultur dann auch erleben, die mit immer mehr an politischen Druck dann auch anfängt, Zugeständnisse zu machen. Also genau die Fragen, die ihr auch letzte Woche mit der Innenministerkonferenz behandelt habt. Wir werden es jetzt sehen, dass in der EMK in den Beschlüssen jetzt drinsteht, dass die Beschränkung von Auswärtskontingenten, die Personalisierung der Auswärtstickets schon, ne, begrüßende Schritte sind für die Politik. Was das mit einer Fankultur macht, die zwar organisiert ist, aber nicht mehr in der Lage ist, tatsächlich widerspenstig und grundsätzlich Kritik daran zu üben, sondern dann in diesen Modus verfällt, ja, okay, machen wir schon, weil gehen wir zu, es gab die ein, zwei Spiele, wo es scheiße aussah, dann kommt man immer mehr in diesen Rahmen, wo Fankultur politisch geschliffen wird und dadurch am Ende mehr marktkonform geriert ist. Da werden die Fahnen nicht weg sein, aber all das, was es dann so spaßig macht und am Ende auch Teil dieser Lebensschule ist, was einen zu Bewusstsein kommen lässt, was über das Stadion hinausgeht, das wird dann wahrscheinlich nach und nach verschütt gehen. Und der rebellische Charakter, den es jetzt noch vielerorts trägt, der ist dann endgültig weg.
Rasmus, welche hat Fankultur eine politische Bedeutung?
Absolut. Und ich glaube, dass das eigentlich implizit schon beantwortet wurde, auch durch die Sachen, die Raphael gesagt hat. Aber vielleicht ergänzend würde ich sagen, dass wenn man sich auch mal in Vereinsumfelden anschaut, wer da eigentlich welche Arbeit macht, dann sind viele Ultragruppen auch sehr politisch, sehr sozial ausgerichtet, sammeln Spenden für politische und soziale Zwecke, äußern sich politisch sehr stark. Das mag in einigen Vereinen ausgeprägter sein als in anderen, in einigen vielleicht auch so in einer sympathischeren Grundrichtung als in anderen, aber es ist ein sehr politisches Umfeld. Und man kann, glaube ich, schon sagen, dass das auf jeden Fall Sachen sind, die wegbrechen würden, je stärker Kommerzialisierung überhand nimmt. Und das gibt es auch sehr viel in Deutschland zu schützen, was bei uns vielleicht noch da ist, ohne zu negligieren, dass es auch bei uns Probleme gibt. Aber wenn man mal vergleicht zum Beispiel die Situation bei uns mit der in Großbritannien, mit der Premier League, der höchsten Spielklasse in England. Ich habe neulich am Millantor-Stadion in Hamburg Briten getroffen, die mir erzählt haben, dass sie gerne nach Deutschland zum Fußball fahren, weil du hier noch Stehplätze hast, dort mehr gesungen wird, dort mehr passiert und man sich das vor allem auch noch leisten kann, weil das haben die nicht mehr in Großbritannien, nicht in der Premier League. In den Ligen drunter sieht das da auch noch anders aus, aber in der höchsten Klasse, die bei uns oft immer gelobt wird, weil sie sportlich so toll ist und weil da unsere ganzen Spieler aus der Bundesliga hin wechseln zu extrem krassen Ablösesummen, um extrem krasse Gehälter zu bekommen. Das ist die eine Seite, aber die andere Seite ist halt eben, dass die Entwicklung, vor der Raphael gewarnt hat in seinem Statement gerade, dass man die schon ganz gut in anderen Ländern auch beobachten kann. So. Und deswegen glaube ich, ist das auf jeden Fall etwas zum einen, was es zu schützen gilt, mit ein paar Regeln und ein paar Sachen, die wir noch haben. Zum Beispiel um Stehplätze zu schützen, um dafür zu sorgen, dass Sicherheitsverschärfungen nicht stärker werden, will ich das wiederholen, was ich beim letzten Mal gesagt habe zur IMK. Aber das hängt alles miteinander zusammen. Und dafür dann auch zu sorgen, dass es da eine gesellschaftliche Auseinandersetzung gibt und Leute dann auch im Diskurs irgendwie funktionieren. Auf der Südtribüne am Millantor, das ist das Beste, was passieren kann. Wenn da Jungs mit 15, 16 hingehen und sich engagieren, da geht keiner als Faschist nach Hause. So. Und es gibt in anderen Vereinen ein Problem, dass es Faschisten gibt, die probieren, die Vereine zu instrumentalisieren. Und da ist dann eher das Problem, dass man sie lässt, weil man Angst davor hat, sich irgendwie mit Haltung nach vorne zu tun. Aber ich will damit nur sagen, das ist alles hochpolitisch und da passieren viele gute Sachen in ganz, ganz vielen Fanszenen. Und deshalb ist es auch etwas, wo ich ein sehr, sehr großes Interesse dran habe, dass bestimmte Sachen halt in der Politik nicht passieren und andere Sachen dann dafür halt eben passieren und dann halt eben auch unterstützt werden.
Jetzt sprechen wir schon über eine Stunde. Wir machen jetzt noch eine ganz kurze Abschlussrunde und ich würde gerne von euch beiden ein, zwei Sätze dazu hören, was denn ab jetzt eine positive Entwicklung sein könnte. Also was wären gute Maßnahmen, um den Fußball vielleicht rauszuziehen aus dieser Kommerzialisierung und das zu erhalten, was daran erhaltens- und schützenswert ist. Rasmus, welche wenigen Sätze fallen dir dazu ein?
Eine Menge. Also ich glaube, dass es am einfachsten ist, erstmal bei sich selbst anzusetzen. Also sprich bei uns in unseren Ligen und auch auf europäischer Ebene. Nun bin ich Europaabgeordneter, wie du am Anfang richtig eingeleitet hast. Auch auf europäischer Ebene und da kämpfen wir ja gerade auch sehr, sehr stark dafür, dass wir beispielsweise Regeln bekommen damit der Fußball auch als Kulturgut geschützt wird vor InvestorInnen aus dem Ausland oder aber auch vor der komplett Übernahme von Vereinen. Es gibt das wird in Deutschland mit der 50+1-Regelung zum Ausdruck gebracht, haben wir, wie gesagt, in der Folge mit Oke Göttlich auch länger drüber geredet. Die ganze Frage von Multi-Club-Ownership-Strukturen, also die Konzerne wie Red Bull, die dann mehrere Fußballvereine haben und da dann ihre Spieler hin und her schieben, das ist etwas, was man regulieren sollte. Aber auch so Sachen wie beim Dynamic Pricing, wo wir europäische Regeln für brauchen. Das sind auf jeden Fall Sachen, die man politisch machen sollte und wo man auch die Machtfrage in der Wirtschaftsstruktur des Fußballs stellen muss, um das mal so ein bisschen abstrakter zu formulieren. Und dann finde ich wichtig, Strukturen vor Ort zu stärken, statt diesem ganzen Sicherheitsquatsch, dass man Faninitiativen, die wirklich in den letzten Jahren in Deutschland sehr gute Arbeit gemacht haben und sehr, sehr gute Präventionsarbeit gemacht haben, die auch einen Großteil davon erklärt, warum sich auch großes gesellschaftliches Engagement gibt, aber warum auch zum Beispiel Gewaltzahlen im Stadion und um Stadien in den letzten Jahren in Deutschland stark zurückgegangen sind, dass man solche Strukturen stärkt und dass man auf die AkteurInnen, die sich dort engagieren, auch hört. Und das kann man natürlich als Politik oder als PolitikerInnen dann halt eben auch für die eigene Arbeit berücksichtigen, zumindest wäre das mein Ansatz.
Raphael, was hast du noch?
Ja, wenn wir beim Stichwort sind, vor der eigenen Haustür kehren, dann können wir damit auch, ist eigentlich dabei blöderweise auch schon belassen, weil Fußball ist, blöd gesagt, Teil der Kultur, eine der wichtigsten Kulturformen in diesem Land. Was Kultur macht, ist, dass wir uns, ob wir wollen oder nicht und ob wir es im Fußball so verleugnen oder nicht, uns, ob der Dinge bewusst werden, wie sie in dieser Gesellschaft laufen oder was dann eben von uns auch gewünscht ist. Und ich glaube, das passiv über sich ergehen zu lassen, beispielsweise dieses Primat der Leistung, dass die Leistung als Produktivität im Sport immer die wichtigste Komponente des Ganzen ist, der sportliche Erfolg eigentlich über allem steht, da kann man immer wieder an ganz konkreten Fragen bei sich, am Verein, am Standort, wie aber auch darüber hinaus in der regionalen Vernetzung oder eben auch in den bundesweiten Abwehrprotesten, wie beispielsweise gegen diesen innenpolitischen Großangriff über die Innenministerkonferenzen hinweg, natürlich sich einerseits organisieren, aber das natürlich vor allen Dingen auch dafür nutzen, zu Bewusstsein auf der Lage zu kommen und gemeinsam darum zu ringen, zu verstehen, was da eigentlich passiert. Und ich glaube, das ist insofern der notwendige Ausgangspunkt dafür, um nicht einfach bloß, und das soll gar nicht böse sein, weil ich halte das genau richtig, auch dass im politischen Rahmen, auch im Rahmen von Verbesserungspolitiken darum gerungen wird, dass immer mehr, sagen wir mal, rote Linien auch tatsächlich dann juristisch auch eingefärbt werden. Ich halte es aber nicht für sinnvoll, wenn die Fanbewegung, so denn sie sich dann immer mehr auch so findet, in dieser Bündnisarbeit auch über Standorte hinweg, sich allein darauf verlässt, sondern selber auch zu einem Bewusstsein auch darüber gerät, was man macht, wie der Fußball abläuft und genau darüber anfängt, diese Kritik, die blöd gesagt, die wir heute ja auch viel nur in Fragen abgreifen konnten, genau da Wege findet, nicht immer nur so politische Bildungsveranstaltungen, so einen Scheiß zu haben, wo man das einmal im halben Jahr mit seiner Fußballgruppe mal diskutiert, sondern genau das im Alltag einfließen lässt und diese Fragen, die wir heute aufgemacht haben, auch tatsächlich in den Antworten, in der Überlegung, warum das passiert, welcher Zweck was in Gang eigentlich setzt, genau darüber zu Bewusstsein zu kommen, wie der Fußball eigentlich insgesamt in diese Gesellschaft eingelagert ist und wie der Fußball eben auch zugerichtet wird von Staat und Wirtschaft und dass es da Interessen gibt, auf die auch wir Fans da prallen. Ich glaube, das ist am Ende nicht, das ist nicht der Schritt, ne, erst das alles gemacht, so, ne, informiert euch erst und dann alles andere, aber es ist der notwendige Schritt in all dem, was eben schon da ist, weil das das notwendige Rückgrat versprechen kann, von dem, dass sich Fans immer mehr nicht nur im eigenen Verein organisieren und engagieren und das mittlerweile auch wirklich durch simpelste und stumpfe Sachen, ne? Man macht Satzungsanträge durch, man bringt Leute in die Gremien rein, man versucht, diesen fremdbestimmten Fußball im eigenen Standort so weit wie möglich mit einem konkreten Gegenprogramm auch zu besetzen. So, das ist an den ersten Standorten schon auch, würde ich sagen, auch in ähnlicher Weise auch sogar schon ausspruchsfähig. Das ist natürlich in der breiten Masse an Fußballstandorten in Deutschland noch nicht der Fall, aber hier zeigt sich ein Weg. Und ich glaube auch gerade, dass die Regionalvernetzung zu Verbandsstrafen abschaffen, die ja auch über Ostdeutschland hinaus einen regionalen Vernetzungscharakter schon ausgesandt hat, dass Vereinsvertreter und Kurvenvertreter sich zusammensetzen und gemeinsame Sache machen, dass genau dadurch auch viel möglich ist. Und wenn diese Leute nicht nur strategisch, politisch, taktisch miteinander arbeiten, sondern und gemeinsam zu Bewusstsein ob der Lage kommen, dann ist, glaube ich, viel drin. Und so, das ist dann am Ende, entschuldigt ist, aber ich komme ja aus Gießen und wir haben jetzt mit Wilhelm Liebknecht einen berühmten Gießener, der, ich glaube, dieses Jahr 200. Geburtstag oder Todestag feiert, der Begründer der Sozialdemokratie, wenn man so möchte, der immer wieder damit zitiert wird, Wissen ist Macht. Und so, ja, gerade für uns Machtlose in gewisser Art und Weise, die diesem Fußballgeschäft erstmal gegenüberstehen und alles fürs Machen, aber ne, nichts davon haben, also in diesem fremdbestimmten Fußball stecken, für uns alle ist Wissen halt eben eine ganz wichtige Ressource.
Raphael, vielen Dank, dass du da warst und mit uns über Kommerzialisierung von Fußball, die FIFA und Fankultur gesprochen hast. Wir sind damit am Ende für die heutige Folge Money Matters und freuen uns, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Wir wünschen euch noch eine wunderschöne EM. Viel Spaß beim Spiele gucken und Rasmus, Raphael, bis dann.
Dankeschön.
Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns unbedingt eine Bewertung da. Wir freuen uns über eure ehrliche Meinung, aber ehrlich gesagt freuen wir uns am meisten über 5 Sterne. Und empfehlt den Podcast gerne euren FreundInnen und euren FeindInnen weiter.
Und abonniert ihn gerne, denn dann kriegt ihr sofort mit, wenn eine neue Folge online geht.
Money Matters ist ein Podcast von und mit Rasmus Andresen, Abgeordneter der Grünen im Europaparlament. Produziert von Bosepark Productions.